ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Aber trotzdem wird auf diese kleine Zahl geschaut und die wird aufgebauscht zu einem Problem. Und es ist in Wahrheit kein Problem. Und das ist für mich das Wesen von Populismus.
Hallo und herzlich willkommen. Hier melden sich wieder die ARD-London-Korrespondenten. Heute in der Besetzung Christoph Prössl.
Hallo.
Konstanze Nastarowitz.
Hallo.
Und Imke Köhler. Es gibt ja viele, die gerne Drehorte besuchen. Da steht man dann zum Beispiel vor einer Burgruine in Schottland und weiß, die habe ich schon mal im Film gesehen. Bei Highlander, Braveheart oder was auch immer. Und das macht Spaß. Wir wollen nachher über einen anderen Ansatz sprechen, sich der Filmwelt zu nähern. Und dabei wird es sogar lecker. Der neue Trend heißt nämlich, Gerichte und Süßes aus Filmen nachzukochen und nachzubacken. Das nur schon mal als Appetithappen vorweg. Dem widmen wir uns später.
Oh ja.
Ja, das wäre auch mal interessant, in der Tat. Zuerst aber zur Politik und einem Thema, das seit längerem schwelt, bei dem es aber jetzt auch wieder eine neue Entwicklung gibt. Es geht um Großbritanniens Abschiebepolitik, beziehungsweise konkret um die Pläne der Regierung, illegal eingereiste Flüchtlinge nach Ruanda auszufliegen. Dieses Vorhaben ist sehr umstritten, erweist sich aber auch in der Umsetzung als schwierig. Und aktuell wird im britischen Parlament, also im Unterhaus und Oberhaus, um ein Gesetz gerungen, mit dem Ruanda zu einem sicheren Drittstaat erklärt werden soll. Aber um das zu verstehen, sollten wir noch einmal einen Schritt zurückgehen und beim letzten Urteil des Supreme Court in die Sache einsteigen. Denn nach dem Urteil sah es so aus, Christoph, als wären die Abschiebepläne im Grunde tot. Was hat denn der Supreme Court damals entschieden und warum will die Regierung jetzt dieses Ruanda-Gesetz verabschieden?
Das, was der Supreme Court entschieden hat, war im Grunde eine Ohrfeige für die Regierung, weil auf mehreren Ebenen argumentiert wurde, dass die Pläne so nicht umsetzbar sind. Es muss einzeln geprüft werden, es muss verlässlich geprüft werden. Das sei, so das Gericht damals, in Ruanda eben nicht möglich. Und vor allem hat sich das Gericht auf sehr viele internationale Vereinbarungen bezogen, also internationale Flüchtlingskonventionen, Konventionen gegen Folter. Und das war, so meine Einschätzung, so breit angelegt, diese Kritik, dass es eigentlich erst einmal überhaupt nicht gut aussah für diese Ruanda-Pläne. Die Regierung hat jetzt aber vorgebracht einen Gesetzesvorschlag, mit dem im Grunde vermieden werden soll, dass jeder Fall nochmal einzeln geprüft werden kann, indem man erklärt, Ruanda ist ein sicherer Drittstaat. Wir kennen diese Debatte aus Deutschland, die läuft bei uns auch, aber ich habe das Gefühl, dass sie in Deutschland eher sich dann auch daran orientiert, dass das festgestellt werden kann und nicht einfach ein Land dazu erklärt wird, obwohl es möglicherweise gar nicht so ist. Deshalb gibt es ja auch immer wieder von Kritikern den Witz, die Welt ist eine Scheibe, basta. Ja, also du kannst ein Land nicht zu einem sicheren Drittland erklären, wenn es das nicht ist. Das ist aber hier anders angelegt. Das ist der Versuch der Regierung. Ja, und die politische Auseinandersetzung, darum sehen wir jetzt.
Zeigt ja auch nochmal die Haltung der Regierung zum obersten Gericht. Ja, das oberste Gericht sagt, Ruanda kein sicherer Drittstaat. Und dann kommt die Regierung und sagt, hey, wir überzeugen jetzt die Abgeordneten davon, doch genau das zu beschließen. Und jetzt haben wir eben dieses sogenannte Ping-Pong-Verfahren. Das heißt, es geht immer wieder vor und zurück zwischen Unterhaus und Oberhaus. Wir erinnern nochmal, Unterhaus gewählte Kammer, Oberhaus hier in Großbritannien nicht. Deswegen heißt es auch immer, die Lords und Ladies dürfen nicht allzu lange Widerstand leisten. Irgendwann müssen sie einknicken. Sie haben auch letzten Endes schon angekündigt, das zu tun. Aber im Augenblick machen sie sehr deutlich, wir sind mit dem Gesetzesvorschlag nicht einverstanden, bringen immer wieder Änderungsanträge ein. Da gab es zunächst 10, die sind dann im Unterhaus alle abgebügelt worden. Jetzt gab es die neue Sitzung, da wurden wieder 7 Änderungsanträge durchgebracht im Oberhaus. Jetzt geht das Ganze wieder zurück ins Unterhaus.
Genau, jetzt geht das wieder ins Unterhaus, wahrscheinlich dann nach Ostern die Abstimmungen dort darüber. Und das sind Anträge, die halt viele Details nochmal in den Blick nehmen. Also beispielsweise, was ist mit den Kräften im Ausland, die britische Truppen unterstützt haben? Ja, sollen die auch automatisch, wenn sie beispielsweise über den Ärmelkanal fliehen nach England, sollen die auch automatisch abgeschoben werden können? Da sagen halt einige, das ist moralisch für uns nicht tragbar und haben deshalb dem Änderungsantrag zugesprochen. Es gibt allerdings auch zum Beispiel Bedenken, dass man sagt, was ist eigentlich mit Kindern, Jugendlichen, also Personen unter 18 Jahren, die sind besonders schutzbedürftig. Da will man sicherstellen, dass die eben nicht automatisch nach Ruanda geschickt werden. Ja. Es gibt aber auch Argumentationen im Oberhaus, die gesagt haben, wir haben Vereinbarungen mit Ruanda, die müssen jetzt sehr viel umsetzen in diesem Deal, um auch die Voraussetzungen zu erfüllen, dass dort ein ordentliches Verfahren stattfinden kann. Das muss erst einmal umgesetzt werden, bevor wir das auf den Weg bringen können, was wir von der Regierung jetzt vorgelegt bekommen.
Weil nämlich die Abgeschobenen, müssen wir dazu sagen, in Ruanda dann die Möglichkeit bekommen sollen, Asyl zu beantragen. Und da ist eben die Frage, wie sieht das Verfahren aus? Entspricht das den Standards und so weiter?
Und da hatte ja auch der oberste Gerichtshof gesagt, das ist im Moment nicht gegeben. Da muss ein bisschen was getan werden. Da soll es jetzt auch eine Unterstützung seitens Großbritanniens für diese Verfahren in Ruanda geben.
Wie genau wählt man denn die Leute aus? Gibt es da schon eine Vorauswahl, wer da zurück soll?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Mir ist nicht bekannt, wie die Auswahl stattfindet. Aber die Regierung hat mitgeteilt, dass man Leute schon identifiziert hat, die man dann in einen ersten Flug beispielsweise setzen könnte. Für mich ist es schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen im Bereich der Spekulation, wen man denn dann da auswählen könnte. Vermutlich sind das dann schon Fälle, wo relativ klar ist, dass deren Verfahren in Ruanda durchgeführt werden kann, wo möglicherweise auch klar ist, dass die nicht so schnell Einspruch einlegen könnten oder nochmal vor einem britischen Gericht klagen könnten. Aber ganz genau wissen wir das nicht.
Ruanda hat sich ja mittlerweile auch zu Wort gemeldet und gesagt, also selbst wenn der erste Flug dann stattgefunden hat, ist danach für 2 Monate erstmal Schluss, weil wir erstmal schauen müssen, wie läuft denn dann alles? Wie sehen die Prozesse aus? Funktioniert der ganze Ablauf wie geplant? Das heißt, die großen Zahlen, die offensichtlich die britische Regierung im Kopf hat, wie viele Menschen abgeschoben werden sollen, das kommt erstmal gar nicht. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt für Sunak, dass es eine Verschiebung gibt? Für ihn ist es innenpolitisch enorm wichtig, damit punkten zu können, dass Abschiebeflüge nach Ruanda stattfinden. Ja. Jetzt heißt es nicht vor Juni durch diese neue Verzögerung, durch das Ping-Pong zwischen Unterhaus und Oberhaus. Und interessant ist aber auch, Christoph, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es in der Medienberichterstattung so klingt, als sei das wirklich sicher. Also Zeitplan jetzt, ab Juni können Flüge stattfinden, wo wir beide nochmal ein Fragezeichen hintersetzen würden, ob das überhaupt umsetzbar ist, ob es überhaupt dazu kommen wird.
Genau. Ich musste so schmunzeln, weil in der Berichterstattung wird jetzt auch debattiert, was ist eigentlich Frühling?
Ja, genau, gilt also, da Juni noch.
Genau, also ich habe mir nochmal nachgeschlagen, der meteorologische Frühling, der geht bis zum 31.05. und der astrologische, der geht bis zum 20.06. Aha. Die Regierung hat den Frühling versprochen, schauen wir mal, ob das im Frühling noch klappt. Meine Einschätzung ist eher, das wird auch über den Frühling hinaus äußerst schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein, die Flüge starten zu lassen. Und die Argumentation ist halt die, wenn wir mal ein paar Flüge starten, und das können 200 sein, das können aber vielleicht auch 800 sein, es kommt auf diese Zahl gar nicht so an, dann hat das eine abschreckende Wirkung. Da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die abschreckende Wirkung so groß ist. Die Leute nehmen in Kauf, über den Ärmelkanal zu fliehen. Die haben möglicherweise schon eine Flucht durch ganz Europa hinter sich, auf der sie sich Gefahren aussetzen für Leib und Leben. Da weiß ich nicht, ob diese kleine Zahl der Personen, die dann nach Ruanda für das Verfahren ausgeflogen werden, ob das dann wirklich ein Punkt ist, der abschreckt.
Damit würde ja der gesamte Plan der Regierung implodieren, muss man sagen. Denn es wird jetzt schon darauf hingewiesen, dass diese Politik sehr teuer ist. Ja. Jetzt schon, obwohl noch kein einziger Flüchtling nach Ruanda abgeschoben wurde. Aber für alle Vorbereitungen für das Finanzpaket, das man der ruandischen Regierung angeboten hat und so weiter, da ist schon richtig viel Geld rausgegangen, ohne dass man die Wirkung sehen könnte. Und gleichzeitig, wenn die Abschreckung eben nicht funktioniert und es kommen weiterhin viele, allein 2022 rund 46.000, wenn man dann wenige hundert ausfliegt nach Ruanda, löst das ja auch aus britischer Sicht überhaupt nicht das Problem.
Nee, aber so wird die Debatte geführt und vielleicht an der Stelle auch mal den O-Ton von Lord Stewart, konservativer Abgeordneter im Oberhaus, der gesagt hat, doch, wir müssen das schon irgendwie durchsetzen im Sinne einer neuen Asylpolitik.
We cannot allow people to make such dangerous crossings. And we must do what we can to prevent any more lives from being lost at sea. My lords, neither can we allow our asylum and legal systems to be overwhelmed, our public services to be stretched, or the British taxpayer to continue to fund millions of pounds spent every day on hotel costs.
Also er argumentiert, die Menschen sind einer Gefahr ausgesetzt, deshalb müssen wir diese abschreckende Wirkung erzeugen. Das kostet wahnsinnig viel Geld, die Leute hier unterzubringen. Es ist im Sinne der Steuerzahler, dass wir diese abschreckende Wirkung erzeugen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Kernfrage ist schlicht und ergreifend nicht beantwortet. Oder ich würde sogar sagen, wir müssen das bezweifeln, dass die abschreckende Wirkung erzeugt werden kann, so wie es viele Experten in der Debatte ja auch schon gesagt haben.
Nochmal auf diesen O-Ton einzugehen, das ist ja auch ganz interessantes Framing. Es klingt ja fast, als wäre das eine Art humanitärer Plan, so wie er das darstellt, ne? Was man ja auch durchaus in Frage stellen kann. Aber es ist ganz rhetorisch schlau gemacht auf jeden Fall.
Das ist genau die Argumentationslinie der Regierung und schlau ist da wirklich ein sehr freundliches Wort in dem Zusammenhang. Was die jetzt tut, ist, den Kritikern vorzuwerfen, das Sterben im Ärmelkanal zu billigen. Nach dem Motto, wollt ihr nicht auch, dass das aufhört, dass da Menschen ertrinken? Doch, das wollen die ganz sicher. Aber letzten Endes sind sie an dem Punkt, dass sie sagen, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass wir dem internationalen Recht und Gesetz entsprechen. Das können wir nicht einfach willentlich brechen. Ja, insofern, die haben ja auch ein ehrbares Anliegen. Aber wenn man jetzt Stimmen aus der Regierung hört, dann ist das eher so, jetzt bewegt euch mal, sonst sorgt ihr dafür, dass weiterhin gestorben wird auf dem Ärmelkanal.
Du hast ja auch eben nach Rishi Sunak gefragt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu unterstreichen. Der hat ja 5 große Vorhaben definiert, was er erreichen möchte für dieses Wahljahr. Das ist Inflation, Wirtschaftswachstum. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Migrationspolitik. Und in der heißt es, stop the boats. Er die Boote stoppen möchte. Und ich finde diese Debatte deswegen so absurd, weil ich glaube, in Wahrheit liegt das Problem in Großbritannien wo ganz anders. Wir haben, du hast es eben schon gesagt, 2022 46.000 Überfahrten gehabt. 2023 waren es 30.000. Also im Grunde, das tut Rishi Sunak ja auch, kann er sich hinstellen und sagen, das Problem ist gar nicht mehr so groß. Aber man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Problem ist eigentlich überhaupt keins. Wenn ich das vergleiche mit Österreich, wenn ich das vergleiche mit Deutschland, dann sind dort ganz andere Migrationszahlen da. Wir haben eine Netto-Migration, die natürlich in Großbritannien deutlich größer ist, ist klar. Aber die Leute kommen mit einem Visum, die Leute kommen als Student, bleiben länger, als sie eigentlich bleiben dürften. Und wir haben ein völlig überfordertes Asylsystem. Und ich glaube, das ist das Problem, dem man eigentlich ins Auge blicken müsste, schnellere Bearbeitung. Dann Abkommen mit den Ländern, wo es wirklich hoffnungslos ist, wenn die Leute aus diesen Ländern kommen und einen Asylantrag stellen. Albanien, da hat das auch gut geklappt, ja. Also, wenn ich mich in ihn hineinversetzen würde, dann würde ich sagen, es läuft auch gar nicht so schlecht, ja. Die Bootsflüchtlingszahlen gehen zurück. Wir haben Abkommen, Großbritannien hat ein Abkommen beispielsweise mit Albanien geschlossen. Da können schon viele Personen zurückgeführt werden, die einfach keinen nach internationalen Standards Anspruch auf Asyl haben. Es funktioniert. Aber trotzdem wird auf diese kleine Zahl geschaut und die wird aufgebauscht zu einem Problem. Und es ist in Wahrheit kein Problem. Und das ist für mich das Wesen von Populismus. Da wird mit dem Finger auf etwas gezeigt, was eigentlich kein Problem ist.
Und im Endeffekt, um nochmal auf dieses Wort Signalwirkung zurückzukommen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob das jetzt wirklich eine Auswirkung hat auf diejenigen, die auf der Flucht sind. Die eigentliche Signalwirkung, die Sunak in einem Wahljahr erreichen will, die kann ja auch eine ganz andere sein, nämlich eigentlich an die eigene Bevölkerung gehen, ne? Also selbst wenn jetzt der Effekt gar nicht so wahnsinnig groß sein sollte, wenn dann mal die ersten Flieger fliegen, kann der Effekt ja durchaus sein, dass er dann endlich mal die großen Bilder bekommt und das bekommt, was er dann der eigenen Wählerschaft versprochen hat.
Das ist auch ganz wichtig für ihn. Das ist ein absolut wesentlicher Punkt und das ist auch einer der entscheidenden Gründe, weshalb Sunak hinter diese Politik nicht zurück kann bei all dem, was Christoph gerade ausgeführt hat. Aber getrieben vom rechten Flügel und mit sehr schlechten Umfragewerten, die Tories jetzt schon länger verzeichnen, kann er nicht anders, als weiter darauf zu setzen und zu hoffen, dass das ein Punkt wird, der am Ende zieht und überzeugt. Denn bei vielem anderen, was er im Augenblick vielleicht sogar vorzuweisen hat, bewegt sich gar nichts in den Umfragen. Davon kann die konservative Partei nicht profitieren. Das heißt, er hofft darauf, dass ihn diese Migrationspolitik rettet, aber die kann ihn auch schwer reinreißen.
Ja, Ich finde, ein wichtiger Punkt, über den man an der Stelle vielleicht auch noch reden sollte, und da kann ich auch gleich noch einen schönen O-Ton einblenden, sind natürlich die Kosten.
Ja.
Wir haben hier enorm viel Geld, was ausgegeben worden ist für den Deal mit Ruanda, aber eben auch für den Transfer, den man planen muss, für die Strukturen, die da aufgebaut werden. Und diese Kosten, die können wir auch beziffern. Also 700 Millionen Euro sind bereits ausgegeben worden für um die 300 Personen, die also ausgeflogen werden sollen zunächst. Und das hat Lord Carlisle im Oberhaus auch nochmal angesprochen. Das ist ein Crossbencher, also unabhängiger Peer. Und wir hören mal rein.
One could keep somebody in that hotel for 3 years and have some money back at the cost that this process is, so the National Audit Office says, going to cost the country.
Ja, also Lord Carlisle hat das mal ausgerechnet. Er hat mit dem Ritz kalkuliert und sagt 2 Millionen pro Person. Da kann man Leute ganz schön lange in Hotels unterbringen, in sehr teuren Hotels unterbringen. Das zeigt so ein bisschen die Absurdität der Debatte. Man nimmt sehr, sehr viel Geld in die Hand, um diese Abschreckung zu erzeugen. Ob es wirksam ist, hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, für mich zeigt das auch die Verzweiflung einer Regierung, die festhält an dieser Asylpolitik.
Um das Ganze abzubinden, lass uns noch einmal in die Zukunft schauen. Also es wird der Tag X kommen, da winkt das Oberhaus das Ganze durch, gibt den Widerstand auf, dann wird das Unterhaus dieses Gesetz beschließen. Ist dann wirklich alles durch oder kommen dann die Gerichte ins Spiel? Kann das sein, dass noch vor den Gerichten geklärt werden muss, ob das jetzt wirklich alles so rechtens ist und Bestand hat?
Ich finde, das ist total schwer vorherzusehen und wir haben versucht, in der Recherche auch mit Rechtsexperten das zu klären, wie das genau danach weitergeht, weil die Regierung lässt uns glauben in ihren Statements, dass das dann alles glatt über die Bühne geht. Was wir aber hören, was wir in Gesprächen mit Experten herausgefunden haben, ist, dass danach durchaus noch die Möglichkeit besteht, in einzelnen Fällen diese prüfen zu lassen. Und dass Gerichte dann durchaus noch einmal sich beschäftigen mit dem jeweiligen Fall. Und wenn dann zutage treten sollte beispielsweise, dass ein Asylverfahren in Ruanda mit Fehlern behaftet ist, dann sind wir wieder zurück auf Los bei Null. Dann haben wir die gleiche Debatte nochmal. Dann hat das auch wieder nicht geklappt. Dann haben wir auch wieder Einzelfallbeschäftigungen. Ich glaube, dieses Rechtsrisiko wird auch völlig unterschätzt von der Regierung. Und in der Argumentation heißt es dann immer, die Menschen in Großbritannien wollen eine andere Asylpolitik. Die wollen, dass die Leute nach Ruanda ausgeflogen werden. Muss man auch nochmal in den Umfragen ein Fragezeichen machen. Aber das ist die Argumentation. Und dann wird gleichzeitig argumentiert, dieser Wille des Volkes und der Beschluss eines Parlamentes, der muss über den der Entscheidungen der Richter stehen. Und an der Stelle muss ich mich dann schon sehr wundern, wenn wir von Gewaltenteilung sprechen, dann ist die für mich da mit einem Fragezeichen versehen. Auch das ist natürlich ein Aspekt, der bei Richtern eine Rolle spielt, wenn diese sich künftig mit solchen Einzelfällen auseinandersetzen. Inwiefern sie dann in einem Urteil das auch noch im Hinterkopf haben, wenn sie darüber entscheiden.
Also Fazit, weil das Interesse in Deutschland ja jetzt auch schon wieder sehr groß war. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass überhaupt nur das Gesetz verabschiedet wäre, geschweige denn, dass wir wissen würden, ob das Bestand hat oder was damit dann passiert und ob und wann wirklich ein erster Abschiebeflug stattfindet. Das ist alles noch offen. Das wird uns weiter beschäftigen in den kommenden Monaten und natürlich berichten wir dann auch darüber. Dann kommen wir an dieser Stelle mal zu einem leichteren Thema. Und ich würde sagen, man stelle sich mal vor, man sitzt im Kino und isst zum Film kein Popcorn, sondern Dinge, die im Film selbst vorkommen. Bei Bridget Jones wäre das damals vielleicht die blaue Suppe gewesen. Oder wer sich an Notting Hill und den letzten Brownie erinnert, da hätte man sicherlich einen Brownie serviert bekommen. Es gibt in London tatsächlich ein Kinorestaurant, das Essen und Getränke passend zum Film anbietet. Und Constanze, du warst da, hast dir das Ganze mal aus der Nähe angeschaut. Wie läuft das denn konkret ab?
Ja, tatsächlich gibt es da sogar auch Popcorn, allerdings dann nur als, als Beilage. Man muss sich das wie so ein klassisches Restaurant vorstellen. Man läuft auch erstmal rein und da ist ein normaler Pub- und Restaurantbetrieb und dann ist im Hinterraum eigentlich erst dieses Kino-Business. Da ist eine große Küche dran, da hört man es auch immer mal wieder scheppern und zischen, während man noch im Kino sitzt. Und dann sind da Tafeln schick passend zum Film eingedeckt, wo das Publikum dann Platz nehmen kann mit Blick auf den Bildschirm. Und je nach Szene wird dir das das passende Essen serviert. Wir waren da zu einer Vorstellung von Alice im Wunderland. Das ist eigentlich kein Film, wo man jetzt sofort an Essen denkt. Da haben die sich dann auch eher so ein bisschen von den Szenen etwas weiter inspirieren lassen. Also zum Beispiel gibt es da eine Szene, wo Pilze eine Rolle spielen und dann kriegt man eben passend einen Cocktail serviert in Form eines Pilzes. Also das Glas hatte dann so eine Pilzform. Oder es gibt eine Szene, wo so eine Art Tee- und Kaffeetafel im Vordergrund ist und man bekommt Afternoon Tea passend dazu serviert. Die Küche hat ordentlich Stress, weil die das immer genau zu den Zeitpunkten im Film dann ja auch rausbringen müssen. Da laufen hinten auf dem iPhone der Kellner dann die Timer, wann sie das rausbringen müssen.
Und dann scheppert es auch mal zwischendrin, oder?
Ja, dann scheppert es mal oder irgendjemand ruft auch mal nach irgendwem. Aber nee, sie passen auf, dass man doch hauptsächlich den Film und die Kinoerfahrung miterlebt und eben trotzdem parallel immer mal wieder kurz die Unterbrechung von einem Kellner spürt, der einem dann wieder das nächste Gericht unterschiebt.
Wie kommt das Konzept denn an? War es voll? Waren die Leute begeistert?
Ich war total überrascht. Das war eine Nachmittagsvorstellung. Also so, das war noch hell draußen und dann kamen da, also es war komplett voll, viele junge Leute. Ich habe mich auch gefragt, ob das am Homeoffice liegt, dass da der ein oder andere vielleicht irgendwie mal ein bisschen Freizeit macht zwischendrin, aber es war wirklich richtig voll. Die Gründerin, die wir da interviewt haben, die meint, sie glaubt, dass das auch daran liegt, dass die Leute irgendwie jetzt zu Hause selber einen riesen Fernseher haben, eine große Soundanlage und so und die suchen halt irgendwie das nächste große Ding, wie man einen Film dann noch erleben kann. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Social-Media-Hype. Also ich habe einige da getroffen, die eben auch gekommen sind, weil sie entsprechende Videos auf Social Media gesehen haben. Und also eine, das war ganz süß, das war so ein Pärchen, die waren zum 21. Geburtstag aus Brighton extra angereist und sie hat das an dem Morgen geschenkt bekommen von ihrem Freund, weil sie ihm die ganze Zeit in den Ohren lag, dass sie da unbedingt hin will. Aber es ist eine Marketingstrategie. Also dieses Restaurant hat auch selber einen großen TikTok-Account, 113.000 Follower. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und postet eben auch ganz viel Content. Ist also ganz schlau gemacht, dass dann natürlich irgendwie so akquiriert man natürlich auch eigentlich die ganze Zeit auch neue Kunden und Kundinnen, die dann bereit sind, die, ich habe mal nachgeguckt, für Alice im Wunderland 100 Pfund pro Ticket, also etwa 117 Euro dann auszugeben, um da hinzugehen.
Ja, das ist ja nicht ganz wenig. Wird man denn satt von dem, was serviert wird? Also ist das dann wirklich Kino- und Restaurantbesuch oder sind das mehr so Fingerfood-Geschichten?
Nee, doch, man wird satt. Also es dauert ja dann auch einfach eine Weile. Das ist ja eigentlich so, wie man, glaube ich, eh essen soll. Immer so kleine bisschen, immer so Stück für Stück irgendwie. Und da wird man doch satt von, würde ich schon sagen.
Jetzt hast du eben schon soziale Medien und TikTok angesprochen. Und du warst auch bei einer TikTokerin, die hier in der Nähe von London wohnt und Koch- und Backvideos dreht, die sich auch wiederum auf Filme beziehen. Was ist das genau?
Genau, die dockt, glaube ich, an genau diesen Social-Media-Trend an. Es gibt so Hashtags, Disney Baking, Disney Cooking und so weiter. Wenn man sich da umsieht, findet man ganz viele dieser Videos. Und das sind häufig so Videos, wo man einen kurzen Ausschnitt aus einem Zeichentrickfilm sieht und dann danach eben die Person, die das nachbackt oder nachkocht. Und India Black, bei der wir da waren, die hat das eben auch gemacht. Das war auch spannend, mal mitzuerleben, wie so eine Videoproduktion in der eigenen kleinen Küche funktioniert. Die hat ständig ihr Stativ umgestellt und jeden Shot gefühlt dreimal machen müssen und das Spinat dreimal irgendwo reingekippt und wieder rausgeholt und so weiter. Also unser Kameramann hatte auch ordentlich was zu tun. und an dem Tag hat sie Spinat-Blätterteig-Taschen gebacken, basierend auf einer Szene des Disney-Films Ein Königreich für ein Lama, den kenne ich wiederum, glaube ich, auch noch aus meiner Kindheit und für sie hatte das auch so einen Nostalgiefaktor. Also sie backt besonders gerne so aus Kindheitsfilmen Sachen.
Durftest du kosten?
Ja, ganz zum Schluss. Das wäre auch fies gewesen. Also unser Taxi stand schon vor der Tür, aber wir wollten dann unbedingt auch nochmal probieren und haben auch ein bisschen was abbekommen. Es war sehr lecker.
Okay, war sehr lecker. Eben hast du viel von Disney gesprochen. Ist Disney so der Haupttrend oder gibt es da noch andere Dinge, die gerne nachgekocht und nachgebacken werden?
Also es ist nicht nur Disney, aber man findet schon besonders viel Disney-Content. Ich glaube, das liegt daran, dass eben viele das mit ihrer Kindheit verbinden und das wirklich so einen nostalgischen Faktor hat, dass viele sich freuen, den Film dann nochmal anmachen zu können, irgendwelche Kindheitserinnerungen durch das Essen nochmal hervorzuholen. Auch was gibt's noch? Harry Potter habe ich gesehen, da hat jemand dann den Kuchen nachgebacken aus dieser berühmten Szene, wo Hagrid mit dem Geburtstagskuchen im Mantel vorbeikommt oder sowas. Also genau, aber Disney ist schon hoch im Kurs.
Und mir was ist mit der blauen
Suppe? Ratatouille haben sie auch schon gemacht.
die Maus, die unter dem Kochhut sitzt.
Ja, ich meine, das war spektakulär.
Aber absoluter Treffer, weil das ist auch sehr beliebt in der Szene und wird gerne nachgekocht, Ratatouille.
Und die blaue Suppe?
Die blaue Suppe natürlich
Von Bridget Jones,
klar.
Ja, genau.
genau.
Was ist denn da drin, bitteschön?
Oh, das weiß ich auch nicht. Wie das eingefärbt wird im Nachhinein, weiß ich nicht.
Naja, in dem Fall mit Lebensmittelfarbe. Ja. Im Film.
Das ist jetzt aber unromantisch.
Ja, sorry. Im Film bindet sie halt was mit einer blauen Schnur zusammen und die färbt dann beim Kochen fürchterlich ab. Und okay. Dann denkst du, das möchtest du gar nicht mehr essen. Also das müsste hier jetzt einen anderen Ansatz geben. Ja, dann machen wir für heute Schluss und sagen tschüss, bis nächste Woche.
Bis
Ciao.
Bald.
Tschüss.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Der Wald war halt einfach gigantisch. Man guckt nach oben, es geht meterweit nach oben. Es war halt total schön und wir sind im Regen gestartet und dann zwischendrin ist es aufgerissen und dann kamen die Sonnenstrahlen durch die Bäume durch und es war total toll.
Wir stellen Regionen in Europa vor, aber auch schöne Plätze gleich um die Ecke.
Der Nationalpark hier in der Nordeifel, der ist zum Sternenpark anerkannt worden, weil hier der Himmel dunkel ist und diese Dunkelheit eben schützenswert ist. Die Milchstraße ist also hier schon schön zu sehen. Und dann kommen viele Gäste und sagen, wir haben noch nie die Milchstraße gesehen. Die kommen aus den Städten, sehen sie vielleicht 10 Sterne oder 20. Bei uns sehen Sie vielleicht 200.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jeden Freitag um 18 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek.